Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nachdem wir im letzten Podcast unser Grundgesetz gefeiert haben, kommen wir heute in die Gegenwart zurück. Wir haben einen doch sehr aufregenden Sommer vor uns.
Aufregend, vielleicht auch aufschreckend. Erst vor kurzem waren ja die Europa- und Kommunalwahlen. Macron hat in Frankreich Neuwahlen ausgerufen und in Sachsen wird am 1. September ein neues Parlament gewählt. Klingt irgendwie normal oder auch irgendwie nicht? Was meinst du?
Naja, auf den ersten Blick könnte man denken, alles wie immer. Das, was wie immer ist, liebe Zuhörende, ist auf jeden Fall, dass mir gegenüber Beatrix Stark sitzt. Beatrix ist von Anfang an beim Podcast Einblick und auch bei der Bürgerrechtsakademie dabei. Sie erinnern sich, sie ist von Haus aus Psychologin und Dozentin und ist einfach total fit und gut in der Gesprächsführung. Das ist das Normale. Aber wir erleben im Moment eine große Unzufriedenheit ringsrum in der Bevölkerung. Aktuell wird es ein kleines bisschen überlagert durch den Fußball, also durch diese Euphorie, durch so eine gewisse Leichtigkeit. Aber da hat sich was verändert, und zwar ganz gehörig in unserer Parteienlandschaft.
Genau, das stimmt, Beate. An der Stelle, Mensch, jetzt hast du mich vorgestellt, da will ich doch auch nochmal sagen, an meiner Seite sitzt Beate Tischer. Und das, du begleitest die Volkshochschule schon eine ganze Weile und ohne dich wäre eine Bürgerrechtsakademie hier in Leipzig gar nicht vorstellbar. Wir wollen heute Bezug nehmen auf den Grundgesetz Artikel 20.2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Klingt ein bisschen sperrig. Wir wollen heute näher drüber sprechen und natürlich haben wir wieder einen Gast eingeladen, einen Parteienforscher, mit dem wir drüber sprechen möchten. Herzlich willkommen, Professor Dr. Wolfgang Schröder. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Bei Ihnen in Berlin hat es gerade ordentlich geregnet. Wir sind hier in Leipzig etwas früher nass geworden. Heute ist der 12. Juli, ein Freitagnachmittag. Und bevor wir in das Gespräch gehen, möchte ich Sie gerne unseren Zuhörenden kurz vorstellen. Kurz ist ein bisschen zu kurz gefasst. Es wird etwas umfangreicher, denn kurz geht, glaube ich, bei Ihrer Vita gar nicht. Die ausführliche Vita ist aber auch auf jeden Fall auf unserer Homepage zu finden. Es sind Auszüge, liebe Zuhörende. Wolfgang Schröder ist Jahrgang 1960 und in Mayen, das liegt in Rheinland-Pfalz, in der Eifel geboren. Er absolvierte sein Politikwissenschaftsstudium an den Universitäten Marburg, Wien, Tübingen und Frankfurt, war dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt tätig und die wird uns noch etwas begegnen. 1991 erfolgte die Promotion in Gießen an der Universität und von 1991 bis 1997, also 6 Jahre lang, war er dort war Referent beim Vorstand der IG Metall in Frankfurt-Main. Auch das wird uns noch öfter begegnen, damals für Abteilung für Grundsatzforschung. Anschließend war er dann 3 Jahre Referent für die industriellen Beziehungen, zuständig für Grundsatzfragen der Tarifpolitik, Kontakte zum Parlament und zu den Parteien. Und da kriegt man schon einen kleinen Ausblick, wieso wir Professor Schröder heute im Gespräch haben. Was ist noch wichtig zu erwähnen? 2000 bis 2003 war er dann auch Ressortleiter für europäische Tarifkoordination, auch bei IG Metall. Und dann 3 Jahre Leitung der Abteilung Sozialpolitik dort. 2000, da gehen wir nochmal einen Schritt zurück, erfolgt die Habilitation im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Universität Frankfurt, wo er seit 2021 als Privatdozent tätig ist. Das sind ja jetzt schon 23 Jahre. Und so blieb er auch der Uni Frankfurt treu. Seit 2006 hat er die Professur an der Uni Kassel im Fachgebiet Politisches System der BRD, Staatlichkeit im Wandel inne. Und 2009 bis 2014 wurde er als Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg berufen. Das, liebe Zuhörende, sind kleine Ausschnitte, die wir uns mal ausgewählt haben, obwohl das eigentlich schon ganz schön viel ist. Wolfgang Schröder. Die Eckdaten Ihrer Biografie zeigen, dass Sie sowohl im wissenschaftlichen Theoriebereich als auch mit der Praxis in Bezug auf die Parteienlandschaft sehr wohl vertraut sind. Uns hat im Vorfeld sehr bewegt oder die Frage hat sich unweigerlich aufgedrängt. Hat sich in der Parteienlandschaft tatsächlich was verändert? Kann man das so einfach beantworten?
Einfach kann man es nicht beantworten, aber es gibt fundamentale Veränderungen, wenn wir uns die deutsche Parteienlandschaft so im Längsschnitt anschauen, seit den 70er, 80er Jahren. Da ist die Ausgangsbasis, dass wir in Deutschland starke Volksparteien haben mit der Christlich-Demokratischen Union, also der CDU und der Sozialdemokratie, die sich dadurch auszeichnen, dass sie viele Mitglieder haben, dass sie mobilisierungsfähig sind, dass sie in nahezu allen gesellschaftlichen Segmenten präsent und wirkkräftig sind und dass sie eben bei den Wahlen dann doch mehr als 35% auf die Waagschale bringen können. Und diese Dominanz der Volksparteien, die können wir so etwa bis in die 90er Jahre verfolgen. Da gibt es aber eine größere Zäsur und diese Zäsur hängt sehr stark mit der Grünen Partei zusammen. Weil man muss ja wissen, wo kommen die Parteien her, die wir in unserem Parteiensystem haben, vor allen Dingen die Tonangebenden. Das sind keine Parteien, die so auf dem Reißbrett geboren worden sind, sondern die sind das Ergebnis fundamentaler gesellschaftlicher Brüche, Umbrüche und Konfliktlagen. Und das kann man sehr schön nachvollziehen bei der Sozialdemokratie. Sie ist gewissermaßen der Ausdruck des Konfliktes zwischen Arbeit und Kapital im 19. Jahrhundert beginnt. Die Christlich-Demokratische Union ist Ausdruck der Konfliktlinie zwischen Klerikalismus und Laizismus, also die Auseinandersetzung um die Rolle der Religion in Staat und Gesellschaft. Und dann können wir eben feststellen im Zeitverlauf, dass es natürlich mehr Parteien gibt, auch mehr Konfliktlinien, die allerdings nicht so epochal sind wie die bereits erwähnten. Und das änderte sich dann in den 70er Jahren, indem auf einmal diese Gegenüberstellung von materialistischer und postmaterialistischer Politik an enormer Bedeutung gewonnen hat. Und das bedeutet eben, dass diese Konfliktlinie, wo es um die Frage der Produktion geht, kann das weiter so auf der fossilen Grundlage über Erdöl und über Öl und Gas passieren. Und das geht natürlich weiter in die Lebensführung und der Hintergrund ist die Frage der Endlichkeit der Ressourcen, die Zerstörung von Umwelt und Natur und damit die jetzt sehr stark auf der Tagesordnung befindliche Frage des Klimawandels. Und die Grünen, wenn man so will, sind Ausdruck dieser starken Konfliktlinie. Und sie haben sich dann Stück für Stück nach vorne gearbeitet, sodass man durchaus sagen kann, wenn man jetzt mal konjunkturelle Veränderungen wegnimmt, dass sie seit einigen Jahren durchaus auf Augenhöhe mit den beiden anderen Parteien agieren. Das ist aber bei weitem nicht das Ende dieses Parteienwettbewerbs und der Parteienlandschaft, weil wir eben dann auch festgestellt haben, dass neben liberalen, konservativen und vielen Splitter- und Identitätsparteien seit den Nullerjahren ein neuer Konfliktmodus die politische Landschaft betreten hat. Und das ist die Auseinandersetzung um, wenn man so will, Globalisierung oder Nationalisierung. Und damit sind die nationalen Parteien weltweit gemeint. Und in Deutschland hat sich dieses Phänomen mit der AfD Bahn gebrochen. Seit 2013 haben wir erstmals eine rechtspopulistische, in großen Teilen rechtsextreme Partei im Parteienwettbewerb. Und das Besondere daran ist, selbst die professionellen Beobachter und Analysten des Parteienwettbewerbs haben bis 2010 auf die Frage, warum gibt es in Deutschland nicht ähnlich rechtsextreme Parteien wie in Italien, in Frankreich und in den nordischen Ländern, gesagt, die wird es hier so schnell nicht geben, weil wir haben 1968 gehabt und mit 1968 ist diese Republik demokratisiert, liberalisiert und immunisiert worden gegenüber rechtsextremen Parteimustern. Zweitens haben wir einen sehr starken, leistungsfähigen Wohlfahrtsstaat, der in der Lage ist, die aufkommenden Schwierigkeiten und Abwertungsprozesse so zu integrieren, dass am Ende jeder etwas bekommt und insofern die Unzufriedenheit gut begrenzt werden kann. Und drittens haben wir die wehrhafte Demokratie, die darum weiß, dass dies, was wir bis 1945 erlebt haben, zwischen 1933 und 1945 nicht wiederkehren darf. Und zu guter Letzt natürlich, wir haben die Volksparteien. Und die Volksparteien sind in der Lage, die Extreme links und rechts so zu integrieren, dass sie keine wirklich starke Formation aufbauen können. Das vielleicht mal so zur Grundbeschreibung. Und das auf den Punkt gebracht bedeutet, die Integrationsfähigkeit dieser Volksparteien ist enorm geschrumpft in den letzten 30 Jahren, muss man eigentlich sagen. Sie sind nicht mehr die vitalen Mitgliederparteien. Sie sind stärker Kartell- und Fraktionsparteien geworden, die sehr stark auf Einstellungen in der Bevölkerung reagieren und damit auch so die mittleren und längeren Linien der Entwicklung eher geringschätzen und sehr so im Hier und Jetzt verhaftet sind. Und indem diese Volksparteien sich minimiert haben, viele kleine Parteien gekommen sind, ist der Parteienwettbewerb ein ganz anderer, ist unübersichtlich. Und jetzt kommt aber etwas ganz Wichtiges, weil wir sprechen ja hier vor dem Hintergrund der ostdeutschen Wahlen. Ich habe bis jetzt noch gar nichts zu Ostdeutschland gesagt.
Die da kommen wir noch hin.
Okay.
Ich würde noch mal gerne nachhaken. Also man hat das lange ausgeschlossen, dass es in Deutschland ein Erstarken rechter Parteien geben würde. Du hast jetzt eben erklärt, warum man geglaubt hat, dass das so ist. Und jetzt ist es aber doch so gekommen. Wie kann man sich denn das erklären?
Ja, also erstens ist diese Feststellung, sowas wird es in Deutschland nicht geben, natürlich geschichtsblind, weil wir hatten in der Bundesrepublik immer auch rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien gehabt, von Anfang an. Das erste und schnellste Parteienverbot 1951, 52 war das Verbot der Sozialistischen Reichspartei, die gewissermaßen als Nachfolgepartei der NSDAP aufgetreten ist. Wir hatten dann eine ganze Reihe anderer Parteien, die im Parteienwettbewerb in etwa so diese rechtsextreme Position gehalten haben, vor allen Dingen die NPD, die 1964 gegründet wurde und 1969 4,6% bei den Bundestagswahlen erzielte, also nur wenige Stimmen an der 5%-Hürde vorbei. Wenn sie damals über die 5%-Hürde gekommen wäre, hätte es nie eine sozialliberale Koalition gegeben, hätte es nie die Ostverträge gegeben, hätte es nie diese Entspannungspolitik gegeben, die wir dann in den 70er Jahren erleben durften. Also insofern gab es immer schon rechtsextreme Parteien, aber die waren nach hinten orientiert. Die versuchten irgendwie den Nationalsozialismus wieder hoffähig zu machen. Und das Neue dieser neuen Rechten besteht eben darin, dass sie versuchen, ein Stück weit anschlussfähig zu sein an die Widersprüche der Gegenwart. Und über diese Anschlussfähigkeit an die Widersprüche der Gegenwart haben sie natürlich eine ganz andere Mobilisierungsfähigkeit, eine ganz andere Reichweite. Und wie ist die AfD trotz dieser analytisch für kaum möglich erachteten Chance dann doch zu einer so erfolgreichen und schnell nach oben kommenden Partei geworden? Das ist auf eine einfache Konstellation zurückzuführen. Und zwar, die AfD ist nicht als rechtsextreme Partei 2013 gestartet, sondern sie ist als euroskeptische Partei gestartet. In Deutschland gab es bis 2013 keine nennenswerte Partei und vor allen Dingen keine Partei im Bundestag, die euroskeptisch in der Grundrichtung ausgerichtet war. Und insofern gab es sowas wie eine Repräsentationslücke. Das haben die anderen Parteien auch festgestellt. Deshalb hatte die FDP 2011 ein Mitgliederbegehren durchgeführt, das dazu führen sollte, dass die FDP sich als strukturell euroskeptische Partei aufstellt. Das ist damals gescheitert. Und wenn man so will, kann man rückblickend sagen, wenn das gelungen wäre, wäre es nie zur Gründung der AfD gekommen. Also insofern immer auch so ein paar Zufälle, die dann sich aber durchaus historische Wirkmächtigkeit einverleiben können. Und die AfD ist als euroskeptische Professorenpartei mit einer ordoliberalen, neoliberalen Agenda angetreten. Das war so ein Segment, was es bislang nicht gegeben hat und ist damit sehr schnell erfolgreich gewesen. Und das Interessante ist, all diejenigen, die wir heute kennen, die für die Radikalisierung der AfD stehen, waren damals schon mit an Bord, allerdings so in der dritten, vierten Reihe. Mit Ausnahme von Gauland, der immer schon so im Führungsbereich aktiv gewesen ist. Aber so Leute wie Höcke und so weiter, die schwommen da so mit. Oder Kubitschek, das war also das Umfeld damals schon. Und die lauerten so als Fellow Traveler auf ihre Chance. Und die Chance kam dann im Umfeld der sogenannten Migrationskrise im Jahre 2015. Und diese Chance wurde auch gut vorbereitet mit dem sogenannten Erfurter Erklärung im Frühjahr 2015, dann mit dem Essener Parteitag der AfD. Das sind so Eckpunkte, wo der Prozess der Radikalisierung auf dem Weg zu einer in größeren Teilen rechtsextremen Partei sich vollzogen hat.
Jetzt haben wir so ein bisschen auch schon mal über den Tellerrand geguckt und haben gesagt, das Erstarken der Rechten gibt es auch woanders. Also Autokraten sind im Vormarsch. Man braucht jetzt bloß mal die USA, die Wahlen, die dort anstehen, aber auch in europäischen Ländern, aber ganz besonders in Ostdeutschland. Da wolltest du ja eh schon mal hin. Da wollen wir jetzt noch mal genau drauf gucken. Wir sind hier in Sachsen im Moment noch in den Sommerferien. Das heißt, es gibt eine gewisse Leichtigkeit. Viele Menschen sind unterwegs. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Prognosen. Bis zum 1. September ist nicht mehr wirklich lange hin. Wir wissen, dass Prognosen auf der einen Seite noch keine Wahlergebnisse sind. Aber es ist schon ganz schön erschütternd, wenn man auf die Prognosen sieht und die Gewinne, die sowohl die AfD als auch das Bündnis Sahra Wagenknecht einfahren könnte. Aktuell haben wir in Sachsen eine Regierung, die aus der CDU besteht, sowie SPD und Grüne. Das läuft auch so ein bisschen holperig. Aber wenn wir jetzt auf die Prognosen schauen und uns die Grünen und die SPD anschauen und auch die FDP, dann haben wir eine Situation, dass die sogar fürchten müssen, dass sie die 5%-Hürde eventuell gar nicht schaffen. Also dass sie ganz rausfallen. Warum entscheiden sich gerade die ostdeutschen Wähler so explizit für ja wirklich autokratische Parteien?
Ja, zunächst mal ist sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, dass wir es hier nicht mit einem ostdeutschen Phänomen zu tun haben, sondern mit einem internationalen Phänomen. Das heißt, die Entwicklung hin zu rechtsextremistischen, rechtspopulistischen Parteien können wir in nahezu allen entwickelten Ländern der Erde seit einigen Jahren beobachten. Und in diesem Kontext ist auch die Entwicklung in Ost- und Westdeutschland erstmal einzugliedern. Und gleichzeitig gibt es in jedem Land und in jeder Region Sonderentwicklungen, die diese Entwicklung mit befördern. Und für Ostdeutschland spielt sicherlich eine Rolle die Art und Weise, wie 1990 die Transformation von der autoritären Staats- und Planungswirtschaft und Gesellschaft in den Bereich der marktwirtschaftlich pluralistischen Demokratie vollzogen wurde. Und hier ist das Stichwort Institutionentransfer. Das heißt, die Parteien, Verbände und Einrichtungen, die es in der DDR gegeben hat, wurden mit dem Prozess der Einheit zerstört. Stattdessen wurden Parteien, Verbände und Spielregeln aus dem Westen in den Osten implementiert, was in der ersten Phase der Euphorie durchaus auf Akzeptanz gestoßen ist, aber im weiteren Prozess dann doch sehr schnell auf Widerstand, auf Abneigung stieß, weil man eben merkte, das sind hier nicht unsere Organisationen, das sind nicht unsere Spielregeln, sondern das sind Spielregeln, die kommen aus einem anderen System, die doch sicherlich ihre Berechtigung haben, aber ob die für uns wirklich so gut und geeignet sind, das sei mal dahingestellt. Das ist schon mal so das Momentum des Kulturschocks, der kulturellen Übertrumpfung, die dort stattgefunden hat, was in gewisser Weise natürlich eine Zwangsläufigkeit des Einigungsprozesses gewesen ist, weil die DDR-Bürgerinnen und Bürger haben ja in ihrer Mehrheit, nicht wissend, was das bedeutet, dafür plädiert, dass sie das gleiche System bekommen wie das, was im Westen existiert, weil sie davon ausgegangen sind, dass dies Freiheit und Wohlstand bedeutet und damit ihr Leben so weitergehen kann wie bisher, plus Freiheit und Wohlstand. Und dann war man ziemlich schnell damit konfrontiert, dass nicht so weitergeht wie bisher, dass Ostdeutschland zu einem Laboratorium geworden ist für die Neuentwicklung von Biografien, von Lebensläufen, von Milieus, von Strukturen. Also der Transformationsprozess hat dann eine ungeheure Gewalt entfaltet. Und das ist kein Prozess, wo man jetzt sagen kann, da will ein Wessi einem Ossi was, sondern das war so ein Stück weit die strukturelle Bedingung der Möglichkeit, um diese Verhältnisse zumindest auf der strukturellen Ebene anzugleichen. Aber es hat eine hohe Gewaltförmigkeit, es hat eine hohe Herausforderung für diejenigen in Ostdeutschland, die was von den Westdeutschen gar nicht so nachvollzogen wurde. Da hat ja jeder seinen Arbeitsplatz entweder verloren oder verändert. Jeder musste seine Biografie verändern. Die Freundeskreise wurden neu durcheinander gewirbelt. Und vor allen Dingen erfolgte dann eine Wanderungsbewegung aus Ost nach West, die nochmal sehr dramatische Rückschläge vor allen Dingen für die ländlichen Regionen bedeutete. Also das ist vielleicht der zweite Punkt, dass mit dieser Asymmetrie zwischen Ost und West viele ihre Sachen gepackt haben und in den Westen aufgebrochen sind und zurückgeblieben sind, diejenigen, die eher weniger mobil waren und die sich da auch ein Stück weit verlassen auf einmal fühlten. Dann ist drittens das Ergebnis dieses Transformationsprozesses auf der ökonomischen Ebene, dass es im Osten auf einmal eine Dependenzökonomie gegeben hat. Das ist eine abhängige Ökonomie seitens des Westens. Es gibt bis heute keine DAX-Zentralen im Westen. Es gibt, was viel dramatischer ist, mit den Zentralen ist vielleicht gar nicht so problematisch. Die eigentliche Problematik ist die Problematik der verlängerten Werkbank. Weil mit der verlängerten Werkbank ist für die gut ausgebildeten Facharbeiterinnen und Facharbeiter des Ostens in den Betrieben des Ostens die Karrieremöglichkeit sehr stark begrenzt, weil Forschung und Entwicklung fehlen, weil die Betriebe nicht so ausdifferenziert sind. Und das heißt, das Lohnsegment, in dem sich die Mehrheit der ostdeutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wiederfindet, ist eher das mittlere und untere Mittelfeld. Das ist zwar auch enorm gewachsen in den letzten 30 Jahren, insofern gibt es schon hohe Entwicklungspfade, die wir nachvollziehen können. Aber dieses Wachstum ist sehr begrenzt dadurch, dass die Unternehmen in ihrer Struktur begrenzt sind. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, der die Unzufriedenheit struktureller Art in Ostdeutschland in starkem Maße geprägt hat. Und dann muss man natürlich sehen, in Ostdeutschland ist viel mehr Gleichheit als in Westdeutschland. In Ostdeutschland gibt es viel mehr Gleichheit nach wie vor zwischen Männern und Frauen. Es gibt in vielen Bereichen eine wesentlich bessere Infrastruktur. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Bereich, wo der Unterschied epochal ist, und das ist die Eigentumsverteilung.
Ja.
Eigentumsverteilung in Ostdeutschland, die ist viel brutaler als irgendwo sonst. Und wir haben ja schon insgesamt in Deutschland eine der ungerechtesten Verteilungen des Eigentums in den OECD-Ländern. Es wird gemessen über den Gini-Koeffizienten, der herausarbeitet, wie da die Linien laufen, während wir in der Einkommensverteilung relativ egalitär sind. Aber bei der Vermögens- und Eigentumsverteilung sind wir sehr ungerecht, sind wir sehr asymmetrisch aufgestellt. Und insofern hat sich im Osten, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen will, sowas wie eine, über die Generationen hinweg so ein Eindruck entwickelt. Also irgendwie ist das nicht gerecht ausgegangen mit dem Einigungsprozess und irgendwie müsste man das nochmal neu durchbuchstabieren oder müsste man das nochmal neu rekapitulieren, was natürlich nicht geht. Aber ich glaube, dieser fundamentale Protest, der sich über die AfD vor allen Dingen vermittelt, ist ein Protest zwischen Zentrum und Peripherie. Also die Peripherie begehrt gegen das Zentrum auf und ist in diesem Kampf ja sehr erfolgreich.
Also gibt es eine Möglichkeit? Ja, doch, muss es ja, ne? Aber ich weiß natürlich nicht, wie zuverlässig man das sagen kann, aber welche Folgen hätte es denn, wenn die AfD merklich an Macht gewinnt und damit ja auch Einfluss hat, beispielsweise auf die Justiz, Kultur, Bildung, ne? Dass wir jetzt sind wir ja eigentlich schön von der Vergangenheit zur Gegenwart, und jetzt würde ich gerne noch einen Ausblick nehmen, was erwartet uns möglicherweise und wie kann es vielleicht auch anders aussehen?
Naja, man muss ja sehen, die AfD ist in Ostdeutschland eine rechtsextreme Partei. Das heißt, sie versucht mit den Mitteln der Demokratie, die Demokratie zu zerstören vom Ergebnis her. Und das bedeutet, sie versucht, die Grundlagen, die der Demokratie Festigkeit geben, und zwar der Demokratie nicht einfach als einer Wahldemokratie, weil das gibt es in vielen Ländern, die wir nicht als entfaltete Demokratien bezeichnen können, sondern die versuchen letztendlich auf so eine Wahldemokratie die Demokratie zu reduzieren. Und das, was die entfalteten Demokratien ausmacht, ist ja, dass es nicht einfach nur Mehrheitspositionen gibt, sondern dass auch die Minderheit mit einbezogen wird. Das heißt, wir haben in unserem politischen System ein interessantes Mischungs- und Ineinandergreifverhältnis zwischen Mehrheitsdemokratie und Konsensdemokratie. Und diese Möglichkeit des Ineinandergreifens von Mehrheit und Konsens wird in starkem Maße gerahmt durch die Parteien, durch das Parlament und vor allen Dingen durch die Gerichte, durch die Verfassungsgerichte. Und insofern ist der erste Kampf von rechtsextremen Parteien, die Unabhängigkeit der Justiz in Frage zu stellen und hier Positionen einzubringen, eigene Leute stark zu machen, die den Weg zur illiberalen Demokratie dann vorgeben müssen. Zweitens geht es darum, die Öffentlichkeit und die öffentlichen medialen Foren zu beeinflussen. Und das heißt für Deutschland, das hat Höcke und andere ja sehr deutlich auch schon zum Ausdruck gebracht, man versucht dann, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk seiner Unabhängigkeit zu berauben und ihn zu einer Art Staatsfunk zu machen, der nur das bringt, was der Obrigkeit gut gefällt und Mehrheitspositionen abbildet und keine Minderheitspositionen mehr berücksichtigt. Drittens geht es um das Bildungssystem, weil die Grundlage für eine liberale Demokratie ist natürlich auch eine Sozialisation in einem liberalen Bildungssystem. Das heißt, man wird versuchen, im Bildungssystem, im Kultursystem und viertens in der organisierten Zivilgesellschaft, die sich für Demokratie, für Partizipation einsetzt. Also Volkshochschulen, die so etwas machen wie Sie, die wird man dann streichen, weil man sagt, das ist gar nicht der Auftrag der Volkshochschulen. Ihr sollt euch mal gefälligst kümmern um Volksgesundheit und um Qualifikation, aber nicht um Bildung, Kultur und Partizipation.
Daraus erwächst natürlich ein Auftrag für zum einen für die Parteien, für die anderen Parteien, aber auch für die Zivilgesellschaft, ne?
Unbedingt, unbedingt. Und die Gefahr, die eben besteht, ist, dass die anderen Parteien sich an den Diskurs der radikalen, extremen Parteien anschließen, weil es natürlich schon in der Bevölkerung auch Ressentiments gegenüber den Debatten zugunsten von Minderheiten gibt, es Ressentiments gibt gegen Migration, es Ressentiments gibt gegen andere Lebensstile. Und insofern kann man das natürlich dann auch richtig instrumentalisieren. Und das kommt bei den Wählern oder bei einem Teil der Wähler an. Und wir sehen das ja teilweise auch, dass die Parteien da nicht ganz immun sind. Aber im Großen und Ganzen läuft das eigentlich nicht ganz so schlecht in der Bundesrepublik. Wir haben ein Problem mit der Brandmauer. Und zwar die Brandmauer, die funktioniert auf der Ebene des Zentralstaates. Die funktioniert mit Ausnahme von Thüringen im Februar 2020. Auch in den Ländern. Sie funktioniert auf der Ebene der Kommunen nur noch teilweise. Also wir machen gerade eine große Untersuchung, wo wir alle 400 Landkreise daraufhin untersuchen, inwiefern hier Kooperationen zwischen AfD und den anderen Parteien stattfinden. Und wir sehen, dass es Kooperationen von fast allen Parteien mit der AfD gibt. Und damit das Prinzip der Brandmauer nicht in der Form eingehalten wird, wie es eigentlich notwendig wäre gegenüber einer extremistischen Partei.
Ja. Unsere Gesprächszeit läuft jetzt schon so ein bisschen in die Zielkurve. Und das ist so ein Punkt, wo wir immer ein bisschen persönlicher fragen. Du warst, ich glaube, vor 14 Tagen beim Parteitag der AfD in Essen als Beobachter. Wie geht's dir damit? Wie war das?
Naja, ich beschäftige mich ja mit extremen Parteien seit Ende der 80er Jahre. Das heißt, ich habe da, glaube ich, schon so eine gewisse routinisierte Professionalität im Umgang mit den Personen und mit ihren Vorhaben. Ich habe mit der Anwesenheit auf einem solchen Parteitag, sonst würde ich es ja auch nicht machen, kein Problem. Man muss nur sehen, das hat immer ein Stück weit die Banalität des Bösen, weil das, die Leute sind durchaus nett auch, ne? Also sie versuchen sich ja auch so zu verhalten, wie man sich eben in der bürgerlichen Gesellschaft miteinander im Umgang auch eben verhält. Aber ihre Ansinnen sind eben nicht so nett, sondern die sind in der Dimension des zu Ende gedachten sehr problematisch für ein gutes Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Ja. Und das muss man sich immer auch vergegenwärtigen.
Wie ist denn das überhaupt? Normalerweise sind ja auch Parteitage dazu da, dass man sich so ein bisschen kabbelt, dass also unterschiedliche Meinungen auch ausgetragen werden. Man könnte auch böse sagen, da werden auch Ränke geschmiedet oder Intrigen oder wie auch immer. Ist das bei der AfD auch so oder sind die sich, also das wirkt ja von außen sehr glatt. Wenn man eine Berichterstattung von diesem Parteitag hatte, da hatte man das Gefühl, die sind ja alle ganz freundlich und nett miteinander. Ist das tatsächlich so?
Naja, man muss immer Vorder- und Hinterbühne unterscheiden. Also erstmal ist es so, dass die ersten Jahre der AfD in der Tat durch Parteitage geprägt wurden, in denen ein zutiefst basisdemokratisches Konfliktverhalten praktiziert wurde. Da wurden wirklich alle Konflikte auf der Vorderbühne ausgetragen und da hat man auch nichts ausgelassen. Jetzt natürlich nicht die personellen Fragen, wer was wird, aber so auf der inhaltlichen Ebene schon stark, aber auch bei der Kandidatenaufstellung in einer Wettbewerbssituation, wie ich das bei anderen Parteien nie erlebt habe. Am ehesten erinnerte das in der Anfangszeit an die Anfangszeit der Grünen, die ja auch dieses basisdemokratische Mitgliederprinzip ins Zentrum gerückt haben, weil man gesagt hat, die Demokratie wird verfälscht, wenn sie in die repräsentative Dimension geht, weil damit der authentische Wille der einzelnen Akteure nicht mehr wirklich berücksichtigt werden kann. Und das haben beide Parteien ähnlich praktiziert in den ersten Jahren, also von der Form. Ich will nichts zu den Inhalten sagen, das ist was ganz anderes, aber auf der formalen Ebene. Und das hat sich nach meiner Beobachtung in den letzten 2-3 Jahren verändert, weil sie jetzt eben auch als Delegiertenparteitage seit einigen Jahren schon aufgestellt sind und zweitens, weil sie eben auch festgestellt haben, dass es für die Effizienz der Partei nicht so vorteilhaft ist, wenn sie alle übereinander herfallen, sondern da gibt es viel mehr Choreografie im Hintergrund, gibt es viel mehr Abstimmungen im Hintergrund, viel mehr Tauschgeschäfte. Also in diesem Sinne hat sich die AfD schon in starkem Maße professionalisiert in den letzten Jahren und ist eine, wenn man so will, Altpartei geworden, aber wirklich auf diesem formalen, organisationalen Punkt und in der Dimension der Grausamkeit, der extremistischen Zuspitzungen gibt es keine Veränderung.
In einem Jahr werden wir die nächste Bundestagswahl haben. Hast du eine Prognose, wie viele Parteien sich bei der Regierungsbildung zusammenraufen müssen?
Könnten 2 Parteien sein.
Nicht 3?
Nee, ich glaube, das ist durchaus denkbar, weil die Erfahrung mit der Dreierkoalition in Deutschland ist doch in ihrer Premiere eher so ausgefallen, dass man sagt, das ist kein Modell, das man unbedingt weiterempfehlen kann.
Okay.
Und insofern könnte, also ich meine, der normale Prozess wäre ja, wenn man in die Niederlande und andere Länder läuft, dass das immer komplexer, fragmentierter und mithin mehr Parteien werden, also 3 oder 4 Parteien. Aber es ist durchaus denkbar, dass die Auswertung der Ampelkoalition wieder zu einer stärkeren Zentralisierung führen könnte. Oder Konzentration, dass man sagt, naja gut, müssen wir doch nochmal probieren, ob das nicht vielleicht doch sinnvoll ist, CDU und SPD wieder stärker in die Verantwortung zu schicken. Aber es ist ja noch viel Zeit bis dahin. Und
da können wir uns gut nochmal widersprechen. Da gucken wir mal, was draus geworden ist.
Ja, es ist immer offen, die Zukunft.
Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben viel gelernt. Wir verabschieden uns von Professor Dr. Wolfgang Schröder, Professor an der Universität Kassel, mit dem wir über die Parteienlandschaften der Bundesrepublik Deutschland vor den sächsischen Landtagswahlen gesprochen haben. Dankeschön, Wolfgang.
Sehr gerne.
Dies war unsere Podcast-Folge Parteienlandschaften vor den Wahlen. Wir waren mit Professor Dr. Wolfgang Schröder, dem Inhaber des Lehrstuhls für politisches System der BRD, Staatlichkeit im Wandel der Universität Kassel verbunden.
Und hier nochmal der Hinweis, wie immer finden Sie alle Links, Shownotes, also die Begleitinformationen wie auch die Vita auf unserer Website www.bürgerrecht-akademie.de. Und da dürfen Sie immer gerne Fragen stellen, Kommentare hinterlassen. Da freuen wir uns immer drüber und es sind wieder neue Anregungen für uns.
Dankeschön fürs Zuhören, sagen Beatrix Stark und Beate Tescher. Zu unserem Team gehört die wunderbare Nadine Rangosch, die die Technik ganz toll macht, sowie Eva Riemer, Gesine Oltmanns und Iris Deetsch. Wir wünschen Ihnen, bleiben Sie neugierig.
Mensch, Beate, das war jetzt ganz schön umfangreich. Wir haben hier große Schlenker gemacht. Was ist denn dir so als erstes gleich in Erinnerung geblieben? Was hat dich mitgenommen?
Also ich fand ganz spannend, was der Wolfgang Schröder ganz am Anfang erzählt hat. Mhm. Also wie einzelne Parteien tatsächlich entstanden sind. Da merke ich eben doch, ich bin ostdeutsch sozialisiert. Das wusste ich alles nicht.
Da habe ich auch gedacht, Mensch, die Zusammenhänge, ja, dieser scheinbar simplen Zusammenhänge waren wir auch noch nicht bewusst. Ja.